ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Am Apparat.
Lieber Simon, ich freue mich, dich zu sehen. Ein frohes, rohes neues Jahr.
Ja, das wünsche ich dir auch, Hanno. Es ist auch schön, dich zu sehen mit frisch lackierter Bombe quasi. Und ja, was soll ich sagen?
Rasierter Schädel.
Ja, so ist das halt.
Versetzt die Nachbarschaft in Angst und Schrecken. Hatten wir nicht neulich so ein Gag? Irgendwas mit Glatzenkumpels oder irgendwie sowas?
Ja, da war irgendwas, ja. Ich erinnere mich dunkel.
Ach, war das schön. Das ist der eigentlich immer der Untergang einer guten Show, wenn die Gags recycelt werden. Aber guck, wir sind so alt, wir vergessen das einfach. Und wir sind ja schon jetzt im dritten Jahr, drei Jahre dabei. Ne? Da kann man auch immer alte Gags wieder rausholen.
Ja, das auf jeden Fall. Und außerdem muss man natürlich als Disclaimer sagen, hier für heute, Hanno und ich, also heute ist gerade erst unsere neue Folge mit Ernie rausgekommen und Hanno und ich haben schon wieder Redaktionssitzung am Telefon gehabt und gemerkt, Alter, das Feuer brennt, wir müssen auf die Aufnahmetaste drücken.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hackten die kleinen dicken Finger direkt in die Tastatur. Und unsere ganzen Helferinnen und Helfer und natürlich alles, was sonst so in unseren Büroräumen stattfindet und so. Also die Maschinerie wurde in Gang getreten.
Ja.
Und ich habe auf dem Weg, so eine neue Logic-Session zu erstellen, auch schon wieder diverse Leute gefeuert, weil sie nicht das gemacht haben, was ich wollte.
Gut, so läuft das hier ja immer.
Ja, ganz genau. Also gerade Simon hat eine extrem kurze Zündschnur und da wird die eine oder andere Erziehungsschelle verteilt. Wenn,
ja. Ordnungsgong.
Ordnungsgong. Das ist richtig Oldschool-Studio, ne? Das gibt's ja heute nicht mehr, wo natürlich jetzt jeder Hans und Franz natürlich cool ist, Punkrock und ist the Great Liberator. Aber wo jeder jetzt quasi Platten am PC oder am Laptop machen kann, was natürlich cool ist. Aber früher gab's ja sowas, ne? Das hast du ja vielleicht auch noch mitgekriegt, so in richtig großen Studios, dass so Pro Tools Assistants und so Leute, die wirklich nur zum Schneiden und Cutten und Arrangements anlegen und so da waren.
Mhm. Ja, kennt man das. Ja, und Leute, die Mikros aufgebaut haben, damit der Engineer eigentlich nur chefig hinter seinem Desk sitzen braucht und Anweisungen gibt und dann auf Record drückt und den Band sagt, ja, war jetzt nicht so geil, machen wir nochmal den Take.
Fühle ich nicht. Noch und noch besser, noch eine Stufe höher ist dann natürlich der Oldschool Produzent, wo du halt einfach noch eine Reihe dahinter sitzt und gar nichts Technisches anfasst, sondern einfach nur sagst, so Rick Rubin-Style. So,
auf die Couch legen, Mikro hinstellen.
Genau, ich fühle nichts. Genau, wenn mir die Tränen kommen, weiß ich, das war ein geiler Take. Wenn nicht, kannst du ohne zu fragen weitermachen.
So sieht's aus, ja. Nee, würde ich mir auch mitgefallen. Ich habe tatsächlich sogar mal vor einigen Jahren ein, zwei Anfragen bekommen. Allerdings leider von Bands, die nicht so mein Style waren. Ja, dann habe ich mich in diese Richtung nie entwickelt, aber ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ich habe ja auch eine Zeit lang aufgenommen, habe ich auch schnell gemerkt, dass mir das gar nicht so viel Spaß macht. Also aufnehmen selbst geht noch, mixen finde ich total ätzend. Also den Prozess finde ich total ätzend, den langen Weg zum zufriedenstellenden Produkt quasi und habe ich alles sein lassen, zum Glück.
Ich war vor 15 Jahren oder so mal in einem Studio. Ich glaube, lass mich mal kurz überlegen, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich komme vielleicht noch auf den Namen, aber das war eins dieser alteingesessenen, wirklich großen Traditionsstudios um Hamburg. Und Hamburg war ja in 80ern und 90er Jahren eigentlich recordingmäßig die Metropole überhaupt. Da waren ja wirklich viele Traditionsstudios. Und die hatten so richtig so ein Ding, riesiges Pult, riesige Aufnahmeräume. Und da war natürlich, da hast du dann das Mischpult und da hast du zwei Stühle vor dem riesigen, vor der 128 Kanäle Analog-Konsole oder was weiß ich. Und so wirklich so ein Schiff, so ein Raumschiff. Und da sitzen dann so Engineer und der Recording-Assi. Und dann war da tatsächlich noch ein, so zwei, drei Meter dahinter und so einen Meter höher noch so ein Tisch. Also wirklich, man muss sagen, so ein majestätischer Tisch mit noch einem größeren Stuhl für den Produzenten. Der dafür tatsächlich, so wie wir das eben karikatiert haben, ist das eine richtige Karikatur? Der saß dann da und hat Anweisungen gegeben. Das hat mir natürlich gut gefallen, habe ich direkt Platz genommen.
Ja klar, hast du gemacht und dann genörgelt. Dann ging's los.
Ja, genörgelt. Ja. Wie ist es dir ergangen? Bist du gut ins neue Jahr gekommen, Simon?
Ja, ich habe mich...
Böller geschmissen auf Rettungskräfte, klar, ne?
Ja, auf Rettungskräfte und Kinder, ja. Nee, ich habe es gerade so geschafft, mich um eine Party zu drücken. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon mit Hanno angedeutet. Ja, auf jeden Fall, großes Glück gehabt. Aber was ich noch nicht erzählt habe, das allerbeste Detail eigentlich ist, dass dass wir schon mit dem Auto vor dem Haus standen, wo die Party stattfand. Und dann festgestellt haben, dass
kein Bock.
Wir überhaupt keinen Bock haben. Das Gute ist, sind natürlich jetzt alles nur Amis, das kann ich jetzt hier frei erzählen. Wenn ich das in Deutschland machen würde, würde ich jetzt nicht so tiefe Einblicke geben. Aber ja, und vor allem noch mit John auch im Schlepptau, auch der mit seinem Auto. Und wir standen dann so am Straßenrand und haben uns überlegt, echt so Meter, also in Spuckweite vom Haus, so überlegt, ey komm, lass einfach wieder zurück nach Hause fahren, was zu essen bestellen und abhängen so. Und dann sind wir halt einfach knallhart wieder weggefahren.
Nicht nur, dass du halt einfach zur Party fährst und umdrehst, weil dir die Atmo nicht schmeckt, sondern es sind eh die Geilsten, die da auch mit dem Auto zur Party kommen. So. Also klar. Simon wäre der absolute Stimmungs-Multiplier geworden auf der Party, so oder so. Aber dann ist deine, wie immer, deine Privatparty dann trotzdem gut verlaufen, weil du musstest dich Gott sei Dank nicht mit anderen Menschen rumschlagen und du konntest sie zu Hause feiern, dein neues Jahr.
Ja, und selbst?
Gut, ich habe das glaube ich in der Ernie-Folge schon gesagt, wir haben hier so einen neuen DIY-Spot in Gainesville und da war den ganzen Tag, da war Skate-Contest draußen, Mini-Ramp und drin haben ohne Ende Bands gespielt, einen nach dem anderen, nur 20-Minuten-Sets, jede Band und da bin ich ja genau wie du großer Freund von kurzen Sets. Das war total geil und alle Freunde und Bekannte da, das war cool. Dann leider nicht ganz so geil ins neue Jahr gekommen.
Oha.
Ich habe an mir rumgespielt, ich stand so in der Menge, also habe mir ein Konzert angeguckt und ich so ein Typ, ich fasse mir relativ häufig in Schritt. Und dann habe ich gemerkt, dass auf der linken Seite ja meine Lymphknoten so total geschwollen sind. Also so ich bin ja eher so ein dünner Typ so und da sind die Lymphknoten immer, also sind immer tastbar. Und ich weiß nicht, warst du schon mal so krank oder so, dass du so richtig fette Lymphknoten geschwollen? Das ist ein extrem unangenehmes Gefühl. Die tun dann auch weh. Also so ist das zumindest bei mir. Ärztinnen und Ärzte bitte nicht melden. Ich bin schon Hypochonder genug. Aber jetzt kommt die Auflösung. Und dann stellte sich fest, so, ey, ich hatte seit morgens, tat mir der große Zeh die ganze Zeit so weh. Und ich dachte, ey, was ist denn hier los? Und dann bin ich nach Hause gekommen in der Silvesternacht und hab den Schuh ausgezogen und hab gesehen, dass ich, Alter, einen voll krass entzündeten großen Zeh hab. Oh. So. Weil so irgendwie beim Nägelschneiden verschnitten und dann halt einfach so Zehennagel soll man eh nicht und ich will gar nicht ins Detail gehen. 2024, das kann ja alter werden und genau so ist es auch geworden. Hast du sowas auch schon mal erlebt, Simon?
Ja, ich hatte tatsächlich das große Vergnügen in meinem Leben, dieses Problem bei beiden großen Zehen gehabt zu haben. Und in meiner jugendlichen, wie soll ich sagen, Leichtsinnigkeit habe ich das auch sehr lange verschleppt. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, um das operativ entfernen zu lassen. Und dadurch, dass natürlich der Zehennagel oder der Zeh entzündet war, hat die Betäubung nicht gewirkt. Das heißt also,
ouch.
Yep, das heißt also, erstmal kriegst du natürlich eine Spritze in den Zeh gejagt, in den großen Zeh. Das fühlt, ja. Also ich will dir jetzt keine Hoffnung machen, ne? Aber du kriegst eine Spritze in den großen Zeh gejagt, die spürst du natürlich auch komplett. Das hat sich so angefühlt, als wenn die in die eine Seite rein und aus der anderen wieder rauskam. Und dann hat die Betäubung nicht gewirkt und dann wird halt die Schere angesetzt und bis ins Nagelbett geschnitten so. Und ich lag halt mit einem Hohlkreuz auf der Liege, schmerzgekrümmt und dann haben die den Scheiß da halt einfach rausgeschnitten so. Und war eine... Ich würde sagen, so ziemlich mit die schmerzhafteste Erfahrung meines Lebens will ich nicht wiederholen müssen. Und
geile Gore-Folge.
Ja, definitiv. Hier geht der Gore, also mit Disclaimer Gore.
Gore. Hier geht der Gore ab, Alter. Ja,
auf jeden Fall.
Aber ja,
schmerzhaft.
Und das mit der Spritze ist natürlich echt total finster. Das wird dir gefallen. Ich habe einen Kumpel, das ist kein Scherz, der ist eines Morgens aufgewacht und hatte, der hatte ein total geschwollenes, Testicle, also ein Hoden. Der eine Hoden war total geschwollen. Und es ist der einzige Typ, der ich kenne, der mal eine Spritze direkt ins Ei gekriegt hat. Alter, das habe ich auch gedacht. Und er musste auch sich selber, weil der hat schon alleine gewohnt und keiner war da, der musste sich selber auch gekrümmt mit offener Hose und so gekrümmt autofahrend selber ins Krankenhaus einliefern, so, weil er wusste so, okay, das stimmt hier gar nicht. Und Spritze ins Ei ist natürlich nochmal ganz andere Quali. Auflösung für mein Zehenproblem, so, ich konnte, das war halt, ich konnte das selber dann lösen. Ich habe so Salbe drauf gemacht und so und dann... Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es ist fast wieder weg.
Ich kenne die Details, ja.
Genau, es ist fast wieder weg, aber für 2 Tage war das wirklich schon so schlimm, dass meine Frau gesagt hat, ey, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, Alter, da ist offensichtlich eine massive Entzündung in deinem Körper, wenn deine Lymphknoten so geschwollen sind. Und ich hatte auch schon so erhöhte Temperatur und so. Und da meinte sie, ey, du brauchst Antibiotika. Ich stehe gar nicht auf Antibiotika, ich versuche das zu vermeiden. Tolle Erfindung natürlich, aber und außerdem zum Arzt gehen ist hier natürlich auch immer sehr teuer, da operiere ich mich doch lieber direkt selbst.
Habe ich beim anderen Zeh dann auch so gemacht, hat dann auch geklappt. Aber
ja, hat bei mir auch geklappt. Ja. Die Chancen standen 50-50.
So sieht's aus.
Aber ey, der Zeh ist, und ich sag das jetzt so, ich bin nicht auf viele Körperteile von mir sehr stolz, aber ich habe sehr schöne Füße. Und das sage ich jetzt nicht aus einem Fetischaspekt, sondern ich bin sehr stolz auf meine männlichen, aber doch eleganten Füße. Hm. Ich habe auch sehr schöne Fesseln, so. Das ist so, ja, also wirklich, ich mag meine Füße wirklich gerne. Und nochmal, Disclaimer, nicht aus einer sexuellen Komponente. Ich glaube, ich habe Glück gehabt mit meinen Füßen. Nicht alle meine Körperteile sind toll, alle above average, aber auf jeden Fall gute Füße.
Ja, ich kenne das nur so, dass ich eigentlich, also ich habe nur Pech gehabt mit meinen Körperteilen.
Finde ich nicht. Du hast ein wunderschönes Lächeln zum Beispiel.
Nee, mein Lächeln ist eigentlich das Allerschlimmste von allen.
Nicht, dass die Leute das kennen.
Richtig, so, ne?
Das ist natürlich klar.
Ja, also ich habe, mir wachsen große Zehen aus den Ohren. Ich habe, Haare unter den Füßen. Nee, ganz so schlimm ist es nicht.
Aber Simon, fast wären wir an der großen Zehennummer gestorben, hätten wir es unserem großen Idol Bob Marley gleich getan. Denn Bob Marleys doch lange Erkrankung, und die dann letztendlich auch zu seinem Tod geführt hat, und wir alle wissen, dass Bob Marley eigentlich unser großes Idol ist, das führte dann letztendlich zu seinem Tod. Das war irgendwie, Krebs hatte sich entwickelt unter dem Zehennagel, seinem großen Zeh, also das kann man nachlesen. Und der erste Doktor, es war so eine Fehldiagnose, dachte, er hätte sich beim Fußballspielen verletzt. Hm. Und dann war das aber irgendwie leider viel schlimmer, und dann ist der gute Bob dann auch dran gestorben. Der Kelch ist an uns Gott sei Dank vorbeigegangen.
Ja.
Trotzdem
Rest in Peace.
So fing das neue Jahr an. Trotzdem Rest in Peace, lieber Bob. Und ich bin ja großer Bob Marley Fan. Three Little Birds von Bob Marley habe ich eigentlich nie gesagt. Wir hatten ja mal so 10 Songs für die Ewigkeit oder so eine Folge. Three Little Birds von Bob Marley ist einer meiner Lieblingssongs aller Zeiten.
Okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin, ja.
Ja, also und dementsprechend, heute ist ja erst der 2. Januar und mein Zeh ist schon wieder fast ganz in Ordnung und der Rest ist auch gut. Wird ein relativ langweiliger Januar, weil ich einer der Trantüten bin, die natürlich auch immer den Dry January machen und so.
Ah, okay.
Es sei denn, wir sehen uns wirklich in Los Angeles, da werden die Korken richtig krachen, also da ist mir dann der Dry January natürlich auch total egal. Simon, Gerüchte besagen, bei uns hätte die Bierkasse wieder geklingelt. Sind diese Gerüchte wahr?
Die Gerüchte sind wahr. Wir haben Geld bekommen für Bier und andere feuchtfröhliche Angelegenheiten von
Obszönitäten jeglicher Art und Weise, ja.
Richtig, von Daniel Musol. Moin, ihr Flitzpiepen, hier ein paar Peseten, um euch mit Hopfengranaten die Mimik aus dem Gesicht zu hämmern. Anbei ein paar Musiktipps, die Band Wake mit dem Album Thoughts from Descent, kenne ich natürlich die Band, geiles Fratzengeballer zwischen Black Metal, Sludge und Grind, und unsere Bremer Lokalmatadore Phantom Corporation, krasses D-Beat-Gebäude. Prost.
Ja, wird gescheckt.
Ja, ist doch mal stabil, dass wir hier auch Musiktipps bekommen. Phantom Corporation kenne ich noch nicht.
Ja, normalerweise machen die Leute das ja sehr gerne, wie du weißt. Du entlarvst das ja auch immer direkt mit ihren eigenen Bands als Product Placement, werfen Geld in die Bierkasse. Und das ist ja aber auch okay. Ich meine, ne, wie gesagt, wie das so läuft mit dem Klingelbeutel hier, so wir geben euch Raum und Zeit, um euch hier etwas auf die Tanzfläche zu drängen bei Gear of the Dark. Okay, noch jemand dabei?
Weiter geht es mit Dennis Prott, meinem alten Kollegen aus meiner alten Nachbarschaft. Moin, ihr Penner. Nachdem ich mich in diesem Jahr, in Klammern 2023, also letztes Jahr, mal einer ausgiebigen Depression hingegeben habe und mir eine sehr ansprechende Therapie gegönnt habe, muss ich jetzt diverse Folgen nachholen. Hab mir jetzt erstmal die Jahresabschlussfolge gegönnt und gebe mich dann in meinem Urlaub den restlichen Versäumnissen hin. Trinkt einen für mich mit der bescheidenen Spende. Ich muss noch bis November 24, also 24. November auf Whisky und andere alkoholische Genüsse verzichten. Immer weiter so, ihr zwei Exilkartoffeln. Ja, Dennis, gute Besserung.
Auf jeden.
Und klingt ja so, als wärst du auf dem richtigen Weg, oder?
Ja, Dennis, alles Gute, halt dich wacker.
Genau so. Werner Focke, unser alter Bekannter.
Good old Werner. Laverne.
Na Gott sei Dank ist das wundertastische GOTD-Merch noch rechtzeitig zum Fest angekommen. So habe ich mit dem ebenfalls eingetroffenen Manta-Merch und den noch fast neuen Nightmare-Shirts ein buntes Potpourri in Schwarz, um mich über die Feiertage fein rauszuputzen.
Ja.
In diesem Sinne ein Ho-Ho-Ho und gönnt euch einen Silvesterpunsch nach Ekel-Alfred.
Good old Ekel-Alfred. Good old Ekel-Merch. Ja, hast du dich natürlich komplett eingedeckt. Die Firma dankt, sag ich mal. Vielen Dank für deinen Support. Sowohl bei unseren Kapellen als natürlich auch bei Gear of the Dark. Uns Werner, ne? Wir wären nichts ohne ihn.
Ohne Werner würde es diesen Podcast schon gar nicht mehr geben. Der hält hier quasi das Bier am Laufen.
Ja, so sieht's aus.
Ans Anheim. Damit ihr euch mal wieder eine 8 ins Rad biegen könnt. Der gefällt ja, mir richtig gut.
Ein paar neue Klassiker schon am Start.
Auf jeden Fall. Ey. Frohes Neues und also einen Scheiß. Ich möchte auch 2024 darauf hinweisen, dass Flo ein ganz mieser Penner ist und nach Wurst riecht.
Fair enough. Das wissen wir natürlich und uns würde nie in den Kopf kommen, da eine andere Meinung zu vertreten. Ne?
So also. Sieht es mal aus, ja. Matthias Wolf. Für an gescheiden Ölver in der Fresse. Beste Franconian Grüße. Eure dreggerde Punkband Markus Blöder aus Nürnberg.
Ja, danke Markus. Grüße nach Nürnberg. Matthias oder Markus?
Matthias. Aber die Band heißt Markus Blöder.
Ah, es würde...
Es dämmert.
Ja, okay. Ja, so ganz, ganz, ganz dunkel. Alles klar.
Jan Loges sagt, moin ihr Opas, ich wünsche mir den Song Kaputtschlan von Elsterglanz. Gruß. Weiter geht es mit Thomas aus Gornik, auch ein altbekannter Name. Tag, ihr Fickschnitzel, Prost Neuer und hört bitte nie mehr mit dem Podcast auf. Ich liebe euch. Ja, haben wir bis ins Grab, oder? Gear of the Dark, bis ins Grab. Eigentlich ein guter Reim.
Klingt gefährlich nach Böse Onkel Lyrics so, aber bisher ist kein Ende in Sicht. So viel ja. Darf gesagt sein.
Die letzte Zuwendung kommt von Daniel Molnar. Sehr geehrter Herr Kleinhardt, oh, direkt an dich adressiert. Oh nee, doch nicht. Sehr geehrter Herr Havemann.
Das klingt nicht gut.
Sehr geehrter Herr Havemann kommt gleich hinterher. Ich möchte mich bei Ihnen auf das Herzlichste für die durch Ihren Podcast versüßten Stunden bedanken und hoffe, dass Ihr wertvoller Beitrag zur kulturellen Vielfalt unserer Welt noch lange fortgesetzt wird. Natürlich können Sie über den Geldbetrag frei verfügen. Ich würde es jedoch begrüßen, wenn Sie das Geld wenigstens einmal nicht für Kackscheiße ausgeben und sich Dijon-Senf, den einzigen guten Senf der Welt, gönnen. Dazu Meeresfrüchte aus der Bretagne und die LPs aus der Sex Pistols. Glitzer Deluxe Box aufgelegt. Mehr Punk können selbst Hammerhead nicht sein. Liebevolle Grüße an Christoph, The Incredible Möbus, ohne den ich ihren Podcast nicht kennen würde. Lass die Mädels wissen, dass du Cowboy bist. Hochachtungsvoll, Daniel Molnar.
Ja, danke Christoph erstmal für die Empfehlung und besten Dank Daniel, auch wenn du natürlich mit deinem Senf mal wieder völlig daneben liegst. So, ne? Also Dijon Senf klingt immer so. Das klingt immer so nach was Feinem, aber irgendwie, er ist gar nicht wahnsinnig viel teurer als eine gute Tube Bautzener. Also irgendwie, da können jetzt nicht so Lichtjahre zwischenliegen, sag ich mal.
Nee, ich muss auch gestehen, ich habe hier in den USA, ist ja, wenn man keinen richtigen, wie soll ich sagen, Schuhsohlen, amerikanischen Schuhsohlen-Senf haben will, dann ist die einzige Alternative amerikanischer Dijon-Senf und der schmeckt ehrlich gesagt... Ja, naja, wenn ich nach Schuhsohle, dann zumindest nach der Idee von Schuhsohle. Von daher würde ich sagen, Bautzner forever.
Ich bin da wohl schmerzfreier als du.
Oha.
Ich bin da irgendwie schmerzfreier. Ich kaufe mir auch gerne einfach hier den 99 Cent, die große gelbe Tube Senf. Manchmal brauche ich das richtig, so weißt du, diesen Billo-Senf. Ich find's geil. Ich bin auch richtige Senf-Whore, Alter. Also ich... ja, nee, also ich bin vielleicht da einfach so, ich mag manchmal diesen billigen Senf. Das ist genauso, wenn ich eine Dose, hier ist der Punkt, wenn ich irgendwo eine Dose Hansa-Pilz sehe, dann kann ich nicht vorbeilaufen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, ich bin da Mensch geblieben am Ende des Tages.
Ja, verstehe, ja. Ja, wie dem auch sei, wer weiter in die Bier- und Senfkasse einzahlen möchte, Grüße, Saufsprüche und Musikempfehlungen. Ihr wisst, ihr könnt es tun unter Gear of the Dark. Oh, nee, unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark. Arg. Anyway, Hanno und ich haben uns gerade übelst in Gear-Unterhaltung verzettelt, denn Hanno ist, man mag es kaum glauben, zur dunklen Seite über gegangen.
Vorsichtig.
Ne? Also zumindest zum,
in Ansätzen. Er flirtet mit der dunklen Seite.
Er flirtet mit der dunklen Seite und hat sich ein...
Das klingt auch schon.
Ja, ja. Ja, klingt super. Hat sich ein Tonex von IK Multimedia geordert und profiled jetzt zu Hause Amps. Wer mag es glauben?
Ja, so ist es. Also ich bin übrigens noch nicht ganz so weit. Tatsächlich, ich suche nach einer Lösung. Ja, also ich habe bei der letzten Manta-Platte, wo ich Ende 2021 oder so oder 21 in die Vorproduktion gegangen bin zu Hause, bin ich ziemlich schon down the rabbit hole gegangen. Da habe ich viel mit Amplitube gearbeitet. Hast du da Erfahrungen mit dem Programm?
Tatsächlich gar nicht so viel. Erst seit ich selbst auch so ein Tonex-Ding, ich habe ja seit letztem Jahr auch so ein Tonex-Pedal und habe so ein bisschen damit rumgespielt. Ich bin aber auch ein bisschen plug-in-faul. Sprechen wir gleich noch mehr drüber auf jeden Fall, aber ja. Ich kenn's.
Genau. Worauf ich hinaus wollte, ist so, dass ich das halt gemacht habe, weil ich irgendwie eine Lösung brauchte, um Demos am Rechner aufzunehmen. Ne? Und das hat mir überhaupt nicht. Die Resultate waren auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also das war schon gut. Also selbst Leute wie ich Elektromuffel, müssen das natürlich zugeben, dass wenn man das richtig macht, die Resultate astonishing sind. Also wirklich, da geht einiges. Und aber das ganze Gefrickel hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, mach mal dies, mach mal das. Also ich hatte das Gefühl, bis ich irgendwie einen guten Gitarrensound hatte, musste ich irgendwie eine Stunde basteln. Und ich bastel überhaupt nicht gerne am Rechner. Und deswegen suche ich nach einer simpleren Lösung.
Ja, weißt du, ich kann das total nachvollziehen. Mir geht es ähnlich mit Plugins. Ich glaube, ein Problem ist, du hast ja im Grunde genommen nur zwei Hände. Und an einem Plugin hast du
der eine so, der andere so.
Ja, das ist natürlich, sei dahingestellt. Aber beim Plugin ist es natürlich so, du hast im Grunde genommen nicht die Gelegenheit, ohne weiteres mehrere Parameter gleichzeitig zu verstellen. Und das finde ich zum Beispiel an, wenn wir jetzt mal über Effektpedale oder Distortion-Pedale sprechen, wo du die Möglichkeit hast, sage ich mal, an ein paar Reglern gleichzeitig zu drehen und so ein bisschen gegeneinander zu justieren. So. Das ist schon mal das, was bei natürlich Plugins nicht so richtig easy ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass an Plugins rumdrehen wenig so richtig viel Spaß macht es irgendwie nicht.
Das bringst du exakt auf den Punkt. Für mich ist das nämlich am Computer an Plugins rumzudrehen, um den Sound zu kriegen, gerade im Gitarrenbereich, den ich gerne möchte, ist für mich wie ein virtuelles Essen kochen. Man sieht die Zutaten, schmeißt sie zusammen und dann nachher kriegt man ein Foto von einem richtig, richtig geilen Nudelteller. Aber man kann zwischenzeitlich so schlecht probieren und irgendwie, also ne, ohne mich jetzt hier zu... Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das ist für mich die Analogie, die es wohl am meisten trifft. Das ist so wie virtuell alles kochen und das klappt für mich einfach nicht. Und dementsprechend man kennt natürlich die üblichen Verdächtigen, Camper und so weiter, und Simon macht das ja, also seit wann bist du bei Camper dabei, muss man sagen, Ende der 2010er Jahre, oder? Oder
ja,
8er Jahre, 9er?
Ich glaube,
so?
nee, der Camper kam ja wann raus? 2012 oder so, wenn mich nicht alles
täuscht? Stimmt, 2011, 2012, gleich am Anfang warst du dabei, ne?
Ich hatte ein Jahr später ein, ja, und auch nicht zu vergessen natürlich, ich hatte ja auch früher schon, mein erster Amp war ja ein Line 6 Amp, das heißt auch der erste Amp war schon digital, und ich habe dann zu dem Line 6 Amp gab es auch, also nicht direkt zum Amp, aber es gab ein Plugin-Äquivalent, und damit habe ich auch tatsächlich viel aufgenommen damals. Also viel, die letzte W-Farm-Platte haben wir darüber aufgenommen, zum Beispiel, zumindest eingespielt darüber. Und ja, also ich habe auch mit der Plugin-Version viel gearbeitet, aber da fiel es mir ein bisschen einfacher, weil ich den gleichen Sound, den ich im Amp hatte, dann eben auch im Plugin benutzen kann, und dann wusste ich schon, wie ich am Amp getweakt habe, so, und deswegen kam ich auf ein gutes Ergebnis. Aber sonst tatsächlich seitdem extrem Plugin-faul, obwohl ich sehr viele geile Plugins probiert habe in der Zwischenzeit.
Ich habe das ja, also für die Nerds unter euch, ich habe ja jetzt mittlerweile live so ein Rig, wo ich halt einfach, anstatt die Boxen abzumikrofonieren, also ich habe immer noch mein großes Pedalboard, ich habe meine ganzen Amps und so weiter und so fort, aber der letzte Schritt der Mikrofonierung der Boxen quasi, so, den spare ich mir mittlerweile und arbeite mit IR-Loadern. Für Leute, die das nicht kennen, IR-Loader, eine IR ist eine sogenannte Impulse-Response, und das ist eigentlich, du kannst von jedem Mikrofon und Cabinet Setup kannst du eine IR dir eigentlich machen lassen. Und es gibt viele Profis, die da mittlerweile drauf spezialisiert sind. Ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich benutze zum Beispiel York Audio, weil ich die extrem gut finde. Und da kannst du halt sagen so, ey, ich möchte eine 4x12er 1975er Orange Cap oder irgendwie sowas. Oder ich, nur als Beispiel. Und da möchte ich jetzt gerne einen Sennheiser 421 mit einem SM57 gepaart dran haben. Und das ist halt quasi einfach wie eine IQ-Schablone, ganz, ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und da jagst du dann dein Amp-Signal rein und gehst dann direkt ins Pult quasi und kannst dir die ganzen Mikrofone sparen, das darüber stolpern sparen, das scheiß Ausgerichte sparen, wenn das Stagehands machen, die sich dann nicht so gut auskennen und so weiter und so fort. Das hat enorm geholfen. So, wir mussten uns da ein, zwei Shows dran gewöhnen, also unsere Mischer, aber dann die Ergebnisse sind, würde ich sagen, wie sagt man, also also du kannst es nicht mehr auseinanderhalten, wenn du es dann live hörst, gerade über eine große PA. Und das hilft enorm und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass bei all dem Purismus, den ich ja immer betreibe und so, ich mache das ja nun nicht erst seit gestern und so ein bisschen, also ich werde mir jetzt nicht so ein Modeler-Board vor die Füße stellen, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ey, ich habe auch schon so gemerkt, dass praktisch auch geil ist und am Ende des Tages sowieso immer nur das Ergebnis zählt. Ne? Also natürlich ist das Ganze drumherum total schön und ich stehe auch auf riesige Rigs und große Pedalboards und hast du nicht gesehen. Man muss nur aufpassen, dass das Ganze nicht zu Folklore verkommt und halt einfach irgendwie nur so ein Schwanzvergleich wird oder halt einfach Versuch hinwegtäuschen über das, was zählt und nochmal, und das sind geile Songs und abliefern. Und dementsprechend bin ich jetzt zumindest für zu Hause erstmal so ein bisschen auf der Suche nach einem Tool, womit ich eventuell sogar meine eigenen Amps so capturen kann, also beziehungsweise einen digitalen Abdruck davon erstellen kann, dass sie sich so spielen und zu 99,9% genauso klingen wie das Original, damit ich hier geil Overdubs machen kann oder beziehungsweise Demos erstellen kann oder auch, und das interessiert mich noch mehr, weil ich sehr demofaul bin, bei fertigen, geilen, im Studio gemachten oder in meinem Heimstudio gemachten Aufnahmen mit fetten Amps und Mikrofonen, richtig oldschool, einen schönen Lead-Gitarre oder einen Overdub oder sonst was eben schnell rüber zu knallen. Und selbst ich muss eingestehen, dass mit den Möglichkeiten der Technik, gerade bei so einer Overdub-Gitarre, es kein Schwein mehr hören wird, den Unterschied. Und da suche ich natürlich jetzt nach dem besten Tool für mich. Und die drei Klassiker sind welche, Simon?
Ja, im Moment würde ich sagen, Kemper natürlich oldschool. Das Quad Cortex gibt es von Neural DSP. Das Tonex, was du dir jetzt besorgt hast, ich würde vielleicht noch mit anführen, Line 6 macht noch immer auch ziemlich cooles Zeug und ist jetzt gar nicht so abgemeldet. War vielleicht für einen Moment mal abgemeldet, aber das Line 6 Helix vor ein paar Jahren war ja auch ein ziemlich durchschlagender Erfolg. Also da geht schon auch noch was.
Also es ist nicht abgemeldet, das nutzen noch richtig viele Leute, genau, auf jeden Fall. Genau. Also zumindest hier in den USA kriege ich das mit.
Allerdings kann das Helix keine Profile machen.
Genau, und mir geht es halt um das Profile machen. Das Wort Profilen an diesem Sort, muss man sagen, ich weiß nicht, hat Kemper sich das eigentlich markenrechtlich geschützt? Ist so, ne?
Ich weiß nicht, ob die sich das geschützt haben, aber ja, wahrscheinlich für mich als Kemper-Benutzer früher Stunde hat sich das jetzt so eingebürgert und ich würde das Wort wahrscheinlich für alles benutzen. Bei Tonex nennt man es Capturen, oder?
Ich glaube, das Capturen ist aber auch ganz egal. Wie gesagt, es geht darum, einen digitalen Abdruck von seinem Amp zu machen. Bei dem Tonex-Pedal, was mich natürlich begeistert, ist, dass es sehr, sehr klein ist. Dass es, wenn du drauf guckst, so einfach zu bedienen ist wie ein Butterbrot. Das ist natürlich immer gut. Ich habe mir auch den Quad Cortex angeguckt, habe mir natürlich auch den Kemper kenne ich natürlich so, ne, ja, weil ich halt einfach viel mit dir rumhängen und viele andere Leute und den halt auch im Studio schon in Produktion erlebt habe. Was bei dem Quad Cortex natürlich extrem geil ist, dass es mir eigentlich erlauben würde, ich splitte ja mein Signal drei Wege quasi. Ich habe einen Stack links, ich habe einen Stack rechts und ich habe in der Mitte den Bass, beziehungsweise meine Bassgitarre. Und du kannst es theoretisch, wenn du das Ding jetzt, soweit ich weiß, nicht komplett mit Effekten überlegst, du musst natürlich immer genug CPU-Power da sein, aber ich könnte theoretisch mein ganzes Stack, also das Stereo-Stack, inklusive dem Bass in der Mitte, über das eine Gerät. Es gibt sogar Gerüchte, dass manche Bands so komplett über das Teil spielen, oder nicht?
Ja, ist richtig, ja, habe ich auch schon gehört. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es so, wenn du das, oder was ich gehört habe, kann sein, dass es jetzt nach Updates vielleicht anders aussieht. Ich glaube aber, mit zwei Gitarren unten im Bass und Effekten und so weiter, dass es schon so ein bisschen auch an seine CPU-Grenzen kam, das Gerät. Aber ich kenne, das mag sich vielleicht geändert haben mit effektiveren Software-Updates. Ich kenne aber auf jeden Fall Bands, wo beide Gitarristen in das Quad Cortex sich reinstöpselst. Und das ist natürlich schon geil. Also ich stelle mir halt vor, wenn du so Fly-In-Shows machst oder überhaupt, wenn du irgendwo auf Tour gehst, was nicht zu Hause ist, so, und du bringst einfach dieses Ding mit und brauchst am Ende nur eine Endstufe und Caps, wenn überhaupt, wenn du nicht über die, ja, einfach über die PA spielst, machen ja sehr moderne Bands auch, dann ist es natürlich eine geile Lösung.
Ohne Frage. Und wie gesagt, also bei dem Live-Ding, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Also das kann natürlich sein, dass man sich dran gewöhnt und so, und dann gerade, also es Fly-In-Shows ist ja immer, wie sagt man, die große Frage, das Kryptonit quasi, weil einfach so viel schief gehen kann. Und die Idee, dass man seinen Sound komplett 100% mitnehmen kann und sich, also klar, du kannst ja immer dein Pedalboard mitschleppen und so, und ich habe jetzt auch ein Fly-In-Board, wo meine IR-Load-Boxen drauf sind, aber ich bin trotzdem so oder so immer noch auf Amps angewiesen. Ich habe da jetzt ja von Baroni diese AFK 150 Amps drauf, über die haben wir ja schon gesprochen. Aber wenn man das noch vereinfachen könnte, wäre natürlich geil. Aber wie gesagt, mir geht es erstmal für eine geile Lösung, um eine geile Lösung für zu Hause. Das Problem bei diesem Tonex-Pedal ist allerdings, das natürlich ist halt auch in Live-Anbetracht natürlich direkt irgendwie leider mit so Begrenzung kommen. Man muss fairerweise dazu sagen, es ist von allen drei Alternativen mit Abstand, mit ganz großem Abstand das günstigste. Es kostet hier $399,
ja,
was für das, was es kann, unfassbar ist. Ich weiß nicht, wie die das machen.
Mhm.
Von Kinder für Kinder wahrscheinlich. Wo ist es hergestellt? Was steht drauf? Jetzt halte ich mal fest, Simon. Was glaubst du, wo das Tonex-Pedal gebaut wird?
Überrasch mich.
Italien.
Ah, okay. Interessant.
Italy. Also nichts hier mit Dritte Weltarbeit oder so. Das ist natürlich krass zu sehen.
Ja.
Designed and made in Italy. So, das ist natürlich schon mal cool. Wer mag es nicht? Wie meine Pizza, Kohlrabenschwarz. So, ist geil. Aber das Problem ist, es gibt kein XLR-Out. Das heißt, du kannst dich nicht ohne so weiteres einfach auf eine PA damit stecken, beziehungsweise aufs Mischpult oder sonst was. Es hat so normale Outputs, einfach Klinken-Outputs. Du musstest mindestens durch eine DI-Box damit gehen. Und das Problem ist, dass das würde
funktionieren. Oder ein IR-Loader, ja.
Genau, oder halt einen externen IR-Loader noch so, weil du kannst nicht beim Camper, kannst du zum Beispiel zu der Version, die du spielst, hast du zwei Outputs und du kannst die so routen, dass du sagen kannst, okay, ich mache mein Boxenprofil, die Impulse-Response aus und jag das halt durch eine richtige Box auf der Bühne für dich als Monitor.
Genau.
Und machst die IR an beim Ausgang, die ins Mischpult geht.
Korrekt.
Und das geht mit dem Teil nicht. Also es ist dahingehend massiv limitiert. Es gibt keine kein Effektweg, kein Einschleifweg. Das heißt, wenn du halt irgendwelche Modulationseffekte, gut, ich bin oldschool, ich knall meine Modulationseffekte, die paar Mal, wo ich so ein bisschen, ich bin ja großer Phaser-Flanger-Freund, mhm, oder auch mal ein Chorus oder so, aber ich benutze es sehr, sehr, sehr pointiert. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, das vor den Amp zu knallen. Ich habe ja meine Delays auch und Reverb auch vor dem Amp. Deswegen ist das für mich alles eigentlich kein mega tragisches Ding. Ich habe es jetzt mit dem Tonex noch nicht probiert. Das Endergebnis wird wahrscheinlich besser klingen, wenn du halt einfach deine Reverbs und zumindest die Delays und so hinter dem Teil parkst. Das wäre schön gewesen, hätte es das gegeben, aber nochmal, der Preis spricht für sich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Leute diskutieren sich im Internet hitzig, was das bessere Produkt ist. Was ich lesen kann, dass es so rein vom Capturing, vom Profile, wie immer du es nennen kannst, die Mehrheit der Leute eigentlich mittlerweile sagt, dass das Tonex eigentlich am nächsten dran am eigentlichen Amp-Gefühl ist, beziehungsweise am eigentlichen Amp, den du halt irgendwie gecaptured hast. Und das ist für mich eigentlich das hauptausschlaggebende Argument.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben da beide über ein Video gesprochen, was wir offensichtlich beide gesehen haben. Und zwar, mir fällt jetzt der Name von dem jungen Mann nicht ein. Der hat mal bei Aborted Gitarre gespielt. Und der hat so ein Vergleichsvideo gemacht, wo er das Camper-Profiling, das Quad-Cortex-Profiling und das Tonex-Capturing, wie auch immer, gegeneinander quasi verglichen hat. Und ich weiß gar nicht, ich verstehe das Prinzip dahinter, ist mir zu technisch alles, aber er hat irgendwie die Spur umgekehrt, um zu schauen, wo es am wenigsten Auslöschungen gibt. Und das war dann tatsächlich beim Tonex der Fall. Und das ist natürlich schon krass, wenn du überlegst, dass das Pedal halt ein Viertel oder ein Fünftel teilweise von den Geräten kosten, gegen die es antritt. Ich gehe davon aus, denn es ist ja unabdingbar, es ist ja durchaus erfolgreich gewesen, das Launch des Tonex. Ich gehe davon aus.
Das ist auch das neueste von diesen drei Produkten.
Ich gehe davon aus, dass die, wenn die konkurrenzfähig sein wollen, gegen Camper, gegen Quad Cortex, dass die auf jeden Fall eine Pro-Version dieses Pedals rausbringen müssen, so, wo man genau diese Sachen machen kann, wo du einen getrennten Ausgang mit Boxensimulationen draufschleifen kannst, sozusagen, wo du, ja, also diese ganzen Sachen, die Camper und Quad Cortex und auch die Line 6 Sachen eh können, das muss halt passieren. Vielleicht war es trotzdem pfiffig, so einen, ich sag mal, relativ günstigen Einstieg in die Materie zu ermöglichen, um erstmal entsprechend auf dem Markt auch einzuschlagen, so, und das haben sie auch geschafft.
Weil die Features, die du ansprichst, die sind natürlich, da geht es natürlich in erster Linie um, dass das möglichst praxistauglich ist. Der Sound wird sich dadurch nicht
tourfähig
ändern. Tourfähig. Das ist halt auch bei dem Quad Cortex natürlich so, dass viele Leute darüber kotzen, dass es keine Rack-Version gibt. Und es wäre natürlich schön, wenn es das vom Tonex auch irgendwann gibt, eine Rack-Version. Weil bisher sind das halt alles immer so Desktop-Module, die ich persönlich total unpraktisch finde, weil halt auch einfach viele Leute in ihrem Heimstudio einfach mit Racks arbeiten. Ich meine, vielleicht ist es auch der Deutsche in mir, der das total gut findet, dass alles immer irgendwie in der 19 Zoll Rack-Einheit alles reingeschraubt, aber das macht für mich total Sinn. Labarababa, ein großes Problem bei Tonex ist, das relativ komplizierte Software. Ich habe sie jetzt selber noch nicht probiert, ich habe nur mit den Plugins bzw. mit den Presets gearbeitet, das ist jetzt so der nächste Schritt. Muss man fairerweise auch sagen, ich bin nicht sonderlich geil mit Computern, aber was ich viel lese, ist, dass es wohl ein großes Rabbit Hole ist bei Tonex, insbesondere, und das ist ein großes Problem, was so Resale Value auch angeht, weil wenn du dein Produkt erstmal registrierst, dann ist es auf deinen Namen, auf deine E-Mail-Adresse, auf dein Account bei IK Multimedia, und wenn du es dann Secondhand verkaufen willst, dann musst du halt die Lizenz übertragen, und das ist wohl extrem kompliziert und kostet auch Kohle. Mhm. Und wie ich gehört habe, und das ist natürlich sehr unpraktisch. Ich werde es herausfinden. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde es wahrscheinlich einfach behalten, und selbst wenn es dann irgendwie in ein paar Monaten hier in der Ecke liegt, was ich nicht glaube, dann habe ich zumindest irgendwie, weiß ich ganz genau, ob ich es geil finde oder nicht, und ich werde es wohl einfach, wie sagt man hier, bite the bullet. Weil mir bleibt nichts anderes übrig, als mein Gerät zu registrieren, wenn ich mich da mal richtig reinarbeiten will. Denn die andere Version, ich hab's, kann man beim großen A bestellt, einfach weil es hier nicht im Local Shop gab. Die andere Version wäre, und Amazon kümmert sich ja eh einen Scheiß um gar nichts, sie sind wie Walmart oder so. Ich könnte es jetzt auch einfach registrieren und zurückschicken, und einen Tag später hätte ich meine Kohle zurück, und dann wird es aber an irgendeinen anderen Kunden oder Kundin geschickt, und die gucken dann doof, weil sie eventuell ein vorpräregistriertes Gerät haben und dann durch die ganze Scheiße durchgehen müssen, während ich schon meine Kohle zurück habe, und das ist einfach unfair.
Ja, auf jeden Fall. Was mir zu dem Thema noch einfällt, Tonex generell und auch zu der komplizierten Software, ich habe dazu natürlich auch ausführlichste Videos gesehen. Ich selbst habe auch kein Capturing betrieben. Unser anderer Nightmare-Gitarrist Keith allerdings hat für Tonex tatsächlich irgendwie so ein Profile-Pack rausgebracht, und ich habe ihm auch meine Amps geliehen dafür. Also er hat irgendwie meinen Randall mit dem Metal Zone davor geprofiled, den ich hier ja schon auch angepriesen habe im Podcast. Er hat meinen Omega Amp geprofiled und so. Und der Aufwand, den er da betrieben hat, der war schon gigantisch. Also ich meine, weil dieses Capturing sehr lange dauert, wenn du die höchstmögliche Qualitätsstufe machen willst, dann dauert das ja
Stunden.
Also es dauert wirklich ewig, und er hat halt, hatte bestimmt 12, 13 Amps oder so geprofiled mit verschiedensten Cap-Kombinationen, diverse Einstellungen pro Amp und so. Also der hat wochenlang daran gesessen, diese Session zu machen irgendwie dafür, und die Ergebnisse sind natürlich sehr cool geworden und sehr pro, so. Er hat ja auch ein sehr, sehr, sehr professionelles Studio bei sich, so, aber ja, der Aufwand ist schon crazy, und ich dachte mir halt echt so salopp, so, ja, ich mach das mal hier in 5 Minuten bei mir zu Hause, ich habe ja grundsätzlich, die grundsätzlichen Dinge, die man dafür braucht, habe ich ja da, so, aber als ich den Aufwand da bei ihm gesehen und dachte mir auch so, oha, also ich weiß nicht, ob ich mir den Schuh anziehen will, und glücklicherweise brauchte ich dann ihm nur meine Amps zu geben und hab die dann so bekommen quasi.
Grundsätzlich habe ich das auch überlegt, habe mir dann aber gedacht, so, ey, wenn das so Profile sind von deinen absoluten Lieblingsamps, die du in- und auswendig kennst und die bestmöglich abbilden willst, so ey, was interessiert mich da ein paar Stunden Arbeit? Weißt du, wie ich meine, wenn das dann Dinger sind, mit denen du jahrelang spielst oder so. Und darüber kommt natürlich hinaus, und du hast es eben angesprochen, es gibt eine Bibliothek, die nennt sich tone.net, wo es diese ganzen Tonex-Profiles gibt. Manche kosten Geld, manche sind umsonst. Das ist quasi wie eine große Tauschbörse, wenn man so will, oder ein Bazar, wo natürlich auch Amateure, aber auch Leute, die da mittlerweile es gibt ja viele halt, auch fürs Quad Cortex oder für einen Camper, es gibt Leute, die machen das hauptberuflich, die machen halt einfach High-End-Profiles von ihren ganzen Amps oder kaufen sich Amps dafür, leihen sich Amps dafür. Und das ist natürlich total geil. Also ne, es kann natürlich auch sein, dass du irgendwie, wenn du dann anfängst, deine Amps zu profilen, schnell feststellst, ey, warum soll ich das machen? Jemand hat das schon in besser gemacht. Ne? Und das ist natürlich so ein bisschen was, worauf ich auch hoffe. Ich habe leider in dem ganzen Tone.net, Tonex Rabbit Hole, keine Profiles von meinen Petersburg Amps gefunden. Das heißt, die werde ich wohl machen müssen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich finde es gerade bei dir, der ja zu Hause durchaus auch Aufwand betreibt beim Gitarrenaufnehmen, ich fände es gerade bei dir eigentlich ziemlich gut, wenn du selbst mal dein ganzes Rig durchprofilst und diesen Aufwand auch mal betreibst irgendwie und dich so ein Wochenende hinsetzt. Ich glaube, bei dir könnte sich das lohnen, um auch wirklich rauszufinden, so wie gut das nachher wirklich ist, so wie gut das für dich funktioniert.
Ich werde das machen, auf jeden Fall. Hast du denn die Profiles, die dein Kumpel für dich erstellt hat, sind die erhältlich bei Tone.net oder habt ihr die nur für private Zwecke?
Nee, ich glaube, die sind erhältlich. Ich glaube, also nur mal so übrigens, es soll hier auch keine Werbung für Tonex sein, sondern wir labern uns hier halt echt einfach nur einen ab. Ist nicht bezahlt, ja. Schön wär's, aber ich sag mal so, es gibt jetzt bei Tonex, glaube ich, so eine Bezahlkategorie, wo du Profile auch kaufen kannst und Keith ist einer derjenigen, also einfach mal nach Keith Merrow schauen, von dem man quasi die Amps und auch Einzelprofile meines Wissens nach kaufen kann. Also du kannst theoretisch aus Keiths Tonepack mein Randall kaufen, du kannst mein Omega Amp kaufen, das hat ja alles geprofiled so und ich glaube, das ist auch jetzt nicht so teuer. Ich glaube, das ist ziemlich okay. Ja, also für den Umfang an Kram, den man da kriegt, ist es auf jeden Fall erschwinglich so.
Ich muss mal in diese scheiß Suchfunktion gehen. So, das ist halt auch so. Du bist schon dran und es gibt keine verfickte Suchfunktion, Alter. Da habe ich natürlich schon richtig Hass, Alter. Wie kann das sein?
Ja, frag mich nicht, ey. Ich hab auch eine Weile nicht in die Software geguckt. Ich weiß, als es damals rauskam, habe ich es irgendwie gefunden. Aber ja, es muss irgendwo eine Sektion geben, wo du so Artist-Profile. Kann natürlich auch sein, dass es nur auf der Website ist. Also ich bin so ein bisschen überfragt, was ich immer denke, Keith hat auch was Interessantes zu mir gesagt. Er meinte zum Beispiel, dass er findet, wenn man diese Profile dann durch das Pedal in der Endstufe spielt und über ein Cab, dass er dann das Feeling sehr gut findet, dass er aber zum Beispiel, wenn er in dieses Plugin spielt, einfach in den Computer, dass er das Gefühl hatte, dass das Feeling nicht so richtig geil war. Gleichzeitig allerdings hat er es auch benutzt, um Sachen zu reampen und war da dann wieder sehr begeistert von den Ergebnissen. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Das ist ja sowieso immer die große Frage, wie sehr stimmt das Feeling beim Spielen sozusagen. Es ist die Frage, die sich immer alle stellen oder worüber sich alle streiten. Kein Plan so. Also ich muss gestehen, ich bin wie gesagt ziemlich plug-in-faul und habe mich dann da leider nicht so reingefuchst, wie ich wollte. Ich überlege jetzt für die nächsten Nightmare-Songs oder für die nächste Songwriting-Session durchaus, mich nochmal in entweder das Plugin reinzufuchsen oder auch in andere, weil es natürlich zum Songwriting echt ein gutes Tool ist so und weil du vor allem auch vorher schon mal so ein bisschen oder wenn du mal einen Song fertig hast, auch schon mal rumspielen kannst und so ein bisschen gucken kannst, wie viel Gain brauche ich eigentlich so, wie viel, ja, weil ich bin ja jemand, der immer dazu neigt, extrem viel Gain zu fahren so und ohne Scheiß, also bei mir ist immer alles auf 11 quasi gefühlt und wir hatten tatsächlich bei unserem Album jetzt so ein bisschen das Problem, dass unser Mixing-Engineer doch sehr große Challenges hatte, mit dem Gain klarzukommen bei uns so und auch gefragt hat, ob wir es nicht nochmal reampen können. Und wir waren einfach so drüber mit der Platte, dass wir gesagt haben, Alter, nee, versuch's einfach irgendwie. Und er hat es auch hinbekommen. Aber das sind so Sachen, weißt du, wo ich mir so denke, ja, hätten wir das alles irgendwie Plugin-basiert erstmal gemacht so und das dann später gereampt, dann hätten wir schon mal sehr viel mehr rumspielen können mit verschiedenen Levels an Gain auch irgendwie, um zu schauen, was nicht eigentlich möglich ist.
Ich habe deine angesprochenen Profile gerade gefunden. Ah. Tone.net unter Keith Merrow gibt es tatsächlich dein Omega Iridium. Mhm. Und das sind 10 Profile. Also er hat mit den Amps, so, ne, er hat 10 verschiedene Sounds gemacht, 10 High-Gain-Tone-Models based on an Omega, bla bla bla. Das kostet $13. Dafür kriegst du 10. Also das, ich finde das nicht wild, ehrlich gesagt. Dann hat er auch tatsächlich, wie du gesagt hast, dein Randall gibt's hier auch. Warte mal, er hat ganz viele gemacht, Alter. Ein Rectifier, Diesel Ames, Framus Cobra, PV5150. Der Randall, RG100ES. Genau, da ist es auch. Kostet auch. Also die ganzen Dinger, da, du kriegst dann halt von dem Amp immer so 10 verschiedene Versionen. Einmal High Gain, wahrscheinlich super High Gain, angecrunched, was weiß ich. Es kostet $13. Ein Stück von Siemens Pro, professionellem Wohnzimmer direkt in euren Modeler. Und ja, das gibt's für Tonex auf jeden Fall. Ich werde mir das mal angucken. Das ist halt nicht der Sound, den ich suche. Was ich eigentlich brauche, und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen, meine eigenen Dinger zu profilen, ich brauche so einen richtig weit aufgerissenen englisch-britischen charakteristischen Amp Richtung Petersburg 800er, der schon so einen schönen AC/DC-Crunch hat. Also so ein richtig fetter, lauter, bauchiger, aber trotzdem genug mittendrin AC/DC-Crunch ist die Grundlage von all meinem Sound, weil ich die ja halt einfach dann letztendlich aus Pedalen raushole. Aber spielst du, wenn du mit Pedalen spielst, brauchst du eher so eine cleane Plattform oder eher einen angecrunchten Amp?
Da machst du jetzt gerade echt so ein bisschen die Büchse.
Mach ich auf, ja. Alter, mit der riesigen Schere. Absolut. Schneide ich's auf. Ja, aber dafür sind wir doch hier, Simon. Ja, Gear of the Dark, Alter.
Gear of the Dark. Heute geht es um Gear of the Dark. Ja, ich war nämlich gerade am Wochenende bei meinem Kumpel Taylor Danley, kennt vielleicht der eine oder andere
Swift,
von YouTube, der ich habe ja, wie ich hier schon angedeutet habe, ein Distortion-Pedal co-designed mit dem Daniel von Lichtlärm, was jetzt auch, wie in der Zwischenzeit bereits angekündigt, am kommenden Donnerstag um 18 Uhr zentraleuropäischer Zeit rauskommt. Und Taylor will dazu ein Video machen und dann bin ich also bei ihm vorbeigekommen und habe auch meinen Gesundheit, mein Rev D20.
Danke.
Mein Rev D20, der ja so meine Lieblings-Pedal-Plattform ist, habe ich mitgenommen zu ihm. Und es war total krass. Wir haben nämlich dann diverse seiner Amps getestet als Pedal-Plattform-Amp sozusagen. Und er hat keinen klassischen Pedal-Plattform-Amp. Er hat nicht so einen alten Amp, wie heißt der, Ampeg VH4 oder sowas. Sowas hat er alles nicht. Ja, also das sind alles.
Ganz kurzer Einschub. Der beste Pedal-Plattform-Amp aller Zeiten habe ich mir ja vor 2 Jahren den Traum erfüllt. Ein 70er-Jahre Drip-Edge-Bassman. Ein Fender-Bassman. Das ist die absolute Krönung.
Ja, für mich tatsächlich. Kommen wir gleich zu, es ist nach wie vor der Rev D20. Wir haben nämlich, was haben wir alles probiert? Also wir haben das Distortion-Pedal probiert durch zum Beispiel ein PRS Archon 50, glaube ich, da hat er einen. Wir haben ihn probiert durch diese Synergy-Module auch, kennst du vielleicht auch. Da haben wir, glaube ich, ein Bogner-Modell probiert und ein VHT bzw. Fryette-Modul. Und alles war nicht so richtig geil, haben wir gemerkt. Und ich habe dann meinen Rev D20, wie gesagt, mitgehabt. Das ist ja so ein ganz kleiner Lunchbox-Amp. Und auf den schwöre ich zu Hause.
Muss man kurz noch dazu erklären, mit der auch IRs
genau.
Halten kann. Ganz, musst du vielleicht noch eben kurz.
Genau, also der Rev D20 ist deswegen geil, weil A, es ist ein kleiner Lunchbox-Röhrenamp mit 20 Watt. Er hat allerdings einen IR-Loader integriert. Und du kannst dann dementsprechend, du hast schon voreingestellte IRs und du kannst selbst noch Custom IRs über diese Two-Notes-Software mit draufpacken. Long story short, du kannst das Ding halt direkt in dein Interface packen und hast dann halt einen Röhrenamp, mit dem du direkt ins Interface spielst. Und der Rev D20 ist ein Amp, der nur clean und so ganz leicht crunch kann. Der hat keinen Gain-Channel. Es gibt auch einen mit Gain-Channel, der heißt G20. Aber ich wollte genau das. Ich wollte einen cleanen Amp mit ein bisschen Crunch. Und ja, nachdem wir alle Amps bei Taylor durchprobiert haben oder diverse Amps, die er hat und so weiter und so fort, haben wir den Rev D20 einfach mal an seinen Cap gehangen und ich hatte den tatsächlich noch nie durch einen Cap gespielt. War genauso geil. Also ich muss sagen, der Rev D20 ist für mich echt für ein Distortion-Pedal so die absolute Erfüllung.
Jetzt will ich den auch. Ey. Ich habe gerade schon Preise gescheckt, während du geredet hast. Jetzt will ich den auch.
Ey, das Ding ist so praktisch, Alter, ohne Scheiß. Und es ist einfach.
Gut, ich habe mich selbst operiert, da haben wir Geld gespart.
Das auf jeden Fall. Da ist doch ein Rev D20 drin.
Es ist praktisch, sagst du.
Alter, es ist wirklich. Ich fand das Ergebnis auch durchs Cap so geil. Ne, also nur mal so, ich teaser das jetzt schon mal, mein Distortion-Pedal hat auch ein Noise-Gating integriertes und ja, ich fand das so geil, dass ich kurz überlegt habe, könnte man eigentlich auch live spielen, so, weißt du, wie ich meine, so, also so gut fand ich es, weil du dann natürlich, und live hast du natürlich wieder die Möglichkeit, über die wir jetzt hier schon die ganze Zeit sprechen, du gehst ins Cab aus dem Amp raus, aber hast auch den Impulse-Response-Loader schon an Bord, ja, und kannst damit natürlich ans Pult gehen, also eigentlich kann das Ding, was der Camper kann, in diesem Sinne, oder was Modeler können, ne, gleichzeitig ist es aber ein Röhren-Amp und halt ein geiler Pedal-Plattform-Amp. Also ich muss sagen, ich bin...
Klingt fantastisch.
Alter, ich bin hin und weg von dem Teil, ob ich den hier bei mir auf dem Schreibtisch benutze als Pedal-Plattform oder jetzt, wie gesagt, am Cab. Alter, ich bin hin und weg einfach. Das Ding ist einfach geil.
Kostet leider neu auch $1,400. Ja, so, ne? Ist jetzt nicht, ist nicht geschenkt.
Nee, ist nicht billig.
Ja.
Doch, $1,300, ja.
Ja, ja, ich guck mal gerade. Gain, Treble. Erinnert mich so von der Größe so ein bisschen an mein Orange Bass Terror oder diese Tiny Terrors und so. Kommt das hin in etwa?
Ein bisschen größer ist er. Also ich sag mal, der Amp ist, ja, wie groß wird der sein? Der ist so vielleicht 30 Zentimeter lang oder ein bisschen weniger und 15 tief oder 12 tief, also er ist sehr kompakt und was natürlich auch geil ist, ne, wo wir auch gerade schon über diese ganzen Fly-In-Shows gesprochen haben, der kommt in so einer kleinen, in so einem kleinen Duffelbag quasi, ja, und du kannst den, und das Ding ist halt so, also das könntest du easy in ein Flugzeug als Handgepäck mit reinschleppen irgendwie, so als Personal Item, so, das wäre überhaupt kein Ding. Das Ding ist halt nicht größer als eine Handtasche dann. Ja, als eine etwas fette Handtasche, aber Handtasche.
Und was richtig krass ist, also ne, um jetzt mal richtig, richtig nerdig zu werden, es hat tatsächlich ein MIDI-In.
Ja.
Das heißt, du kannst halt komplett, Alter, du kannst halt mit einem MIDI-Change-Signal halt einfach auch noch wahrscheinlich deine Impulse-Responses und den Amp irgendwie schalten.
Ja.
Ja, krasses Teil.
Ja, wirklich
krasses
Teil. Werde
ich mir heute angucken. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich den besitze am Ende des Tages jetzt gerade, weil...
Hey, neues Jahr, neues Glück, wie man so schön sagt. Das ist bei mir auch immer so. Am Jahresanfang gebe ich auf einmal Geld aus für Gear. Finde ich, ne, hatten wir alles schon. Letztes Jahr Haufen Pedale, das Jahr davor die Alu-Klampfe. Und mal schauen, was dieses Jahr noch so kommt. Aber ja, es ist, ich bin wirklich, wirklich happy mit dem Ding so und habe bisher... Also ich will natürlich so ein paar Klassiker auch mal probieren als Pedal-Plattform-Amp, aber der Punkt ist halt, es ist natürlich schwieriger, einen Pedal-Plattform-Amp zu finden, den du auch einfach per Impulse-Response so einfach irgendwie an dein Interface jagen kannst, so, ne? Und fertig ist der Lack so. Also das ist halt so stumpf und einfach mit dem Teil irgendwie zweigleisig zu fahren und trotzdem einen Röhren-Amp zu haben. Ja, und Charakter zu haben.
Ist es ganz kurz, ganz wichtige Frage, hat es eine integrierte Loadbox?
Ja.
Also ist es, du musst, weil das ist ja das Problem bei einem Hauptamp, wenn du meine alten Röhrenklassiker halt hast hier zu Hause,
ja.
Selbst wenn ich die irgendwie über einen IR-Loader spielen will und direkt irgendwie in die DAW gehe, so, also in das Aufnahmeprogramm, du musst, liebe Kinder, euer Röhrenamp muss immer eine Last sehen. Also selbst wenn ihr mit den IR-Loaders zu Hause rumspielen, ihr müsst auf jeden Fall die Amps immer an eine Box anschließen. Und das ist ja ein Problem, weil dann wird es natürlich laut, weil wenn du sagst, ey, der klingt erst richtig geil, wenn er halb aufgerissen ist, wenn du zu Hause damit arbeiten willst, ist natürlich schwierig. Ich habe eine Suhr Loadbox, das ist so eine, weißt du, was das ist?
Ja, ja, klar.
Das ist eine mit der besten, die es so auf dem Markt gibt. Das ist halt einfach, dass die ist für 100 Watt auf 8 Ohm. Und das ist halt einfach, gibt dir, das ist halt eine Load, das ist das Problem. Es ist nicht einfach nur eine Last, sondern es gibt dir das Gefühl, als wenn der Amp wirklich an einer richtigen Box hängt. Weil das wirst du kennen, Simon, das macht natürlich was viel mit dem Spielgefühl. Ist das halt einfach nur der Amp ins Pult? So, das ist ja auch immer das Problem manchmal so mit Amps, wenn man halt einfach aus dem Line-Out rausgeht oder so. Irgendwie fühlt es sich statisch an, aber diese Suhr Loadbox macht halt, dass sich das so anfühlt, als würde man über eine voll aufgerissene große Box spielen. Und da ist dann natürlich ein Output. Es gibt eine größere, teure Version von dem Suhr auch, wo quasi ein IR-Loader drin ist. Und dann hast du natürlich das wie mit deinem Rev 20 da, dass du halt jeden deiner Amps quasi zu so einem Teil mit diesem Zusatz umbauen kannst, wenn du willst. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Der Rev D20 hat eine interne Loadbox. Das heißt, wenn ich das Ding hier nur an meinem Schreibtisch stehen habe, drücke ich hinten nur einen Schalter und dann hat das Ding eine interne Loadbox und fertig ist. Und du brauchst das nirgendwo mehr anschließen.
Weil wenn du zum Beispiel Mesur, da gibt es ja auch Torpedo und so, wenn du, genau. Sowas ist natürlich ganz geil, weil du halt eigentlich das Prinzip, was du gerade mit deinem Amp beschreibst, auf alle deine Röhrenamps auf einmal anwenden kannst. Weil es ist natürlich geil, wenn der Ref extrem, wenn, ich meine, wenn der fantastisch klingt und mit all deinen Pedalen genau das abdeckst, was du für dich willst, ist es natürlich die beste Lösung. Wenn du allerdings irgendwie sehr vielseitig sein willst, ist natürlich jetzt so eine Loadbox mit integriertem IR-Loader auch extrem praktisch, weil du halt einfach weil meine Amps sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich, ob ich da jetzt einen Bassman oder sonst was ranknall, das sind ja alles unterschiedliche Amps. Alter, Mann, wir haben aber jetzt wirklich das Rabbit Hole weit geöffnet.
Ja.
Wie dem auch sei, ich glaube, ich komme nicht drum herum, jetzt das Capturing halt einfach mal selber zu probieren, um dann wirklich zu wissen, was das jetzt für meine Situation wirklich heißt. Ich muss aber schon sagen und eingestehen, ich bin total angefixt. Das, also von den Impulse Responses bin ich ja schon eh überzeugt. Das benutze ich jetzt auch schon seit einigen Gigs live. Aber dass man zu Hause einfach wirklich ohne Aufwand und ohne vor allen Dingen diese ganzen scheiß Computer-Plugins, wie gesagt, virtuell kochen, einfach Plug-and-Play in so eine Kiste reinstöpseln und du hast den Sound wie im Proberaum oder sonst was oder in einem abmikrofonierten richtigen High-End-Studio, zumindest irgendwie, um die Overdubs zu machen hinterher und so ein paar Sachen zu veredeln, ist natürlich extrem verführerisch. What a time to be alive.
Ja.
Für Gitarristen heutzutage. Hä?
Absolut, definitiv. Wir sind sehr, sehr verwöhnt und wie du eingangs schon gesagt hast, es ist sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr befreiend. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Es lernen auch viele Leute einfach zwangsläufig, weil diese Geräte alle so für den Heimgebrauch, sage ich jetzt mal einfach mal in gutem altem Deutsch, dadurch lernen ja auch viele Leute einfach tatsächlich ein bisschen Mixing, Aufnehmen und so weiter und so fort. Also die Leute erlernen auch einfach Skills deswegen, was natürlich auch cool ist so. Und ja, wir sind auf jeden Fall verwöhnt und ich finde es auch gut so. Klar hat ein richtig geiles altes Studio einen ungemeinen Wert, ein Studio, was zu Steve Albini gehen oder zu Hause aufnehmen, sind halt ne, zwei ganz verschiedene Paar Schuhe so. Und zum Glück gibt es das alles
noch. Kommt drauf an, was du zu Hause machst. Also wie gesagt, sicher. Bei mir zu Hause wird ja auch noch richtig oldschool gearbeitet. Ne? Da fliegen dann halt Unmengen Kabel, Stageboxen und ich habe viele externe Preamps und solche ganzen Sachen. So. Und das macht natürlich auch Spaß, weil das ist halt, ne, also nicht virtuell kochen, sondern das ist Kochen mit, du hast alle Zutaten zu Hause mit einem riesigen Gewürzpedal. Und das macht mir natürlich beim Plattenproduzieren ganz enorm Spaß, dass ich weiß, Alter, ich habe hier 100 Pedale, ich habe 15 bis 20 Amps, 25 Gitarren, 6 verschiedene Boxen von klein bis groß, von lang bis breit und hast du nicht gesehen, einen guten Fuhrpark, wirklich geiler Mikrofone von dynamischen Mics, Großmembran, Röhrenmikrofone, Bändchenmikrofone, das ist natürlich auch total geil. Und das werde ich auch immer wahrscheinlich benutzen, um Platten zu machen, weil für mich ist auch so ein bisschen der Weg das Ziel. Für mich kommt die Kreativität auch so ein bisschen durch das Ganze drumherum.
Ja.
Allerdings, und das muss gesagt werden, ist da natürlich auch immer im Umkehrschluss die allergrößte Gefahr, sich zu verzetteln. Und ich hätte gerne einen ganz massiven, extremen 180-Grad-Gegenentwurf genau zu dem, was ich gerade skizziert habe. Nämlich, dass ich halt einfach mit einem Modeler oder irgendwie einen Capture von meinem Amp habe, den ich einfach wirklich in meine Soundkarte stecke und sofort loslegen kann innerhalb von Sekunden, um irgendwas auszubessern oder halt auch einfach nur ein Demo zu machen. Eine Sache zu dem Tonex noch, was mich direkt begeistert hat und ich, das kann ich jetzt bei den Campern und bei dem Quad, wie heißt es?
Quad Cortex.
Quad Cortex, Audi Quattro. Nicht direkt, weil ich da keine Vergleichswerte habe, was mich sehr, 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 und ich bin halt ein totaler Pedal-Nerd, dass dieses Tonex-Pedal extrem gut mit Tretminen davor funktioniert. Gerade Verzerrer hat mich total aus den Socken gehauen. Also ich habe mir halt einfach irgendwie so ein British Voiced Stack eingestellt und alle Verzerrer-Pedale, also ich sag mal 80%, die zu Hause hier rumfliegen und es sind wirklich einige, ausprobiert. Und bis auf ein Fuzz klangen sie wirklich alle geil. Das eine Fass wollte er nicht irgendwie so richtig, aber alle anderen klangen wirklich einwandfrei. Und es ist halt auch total geil, weil es mir, also ne, wenn ich weiß, ich habe meine Boxen unten aufgebaut, ich habe die Amps auf 3/4 aufgerissen und das ist alles mikrofoniert. Es hat mir nochmal so ganz, ich habe gemerkt, dass ich viele meiner Verzerrerpedale nicht so gut kenne, wie ich glaube zu kennen. Und so ein Instrument hier hilft dir natürlich ganz massiv dabei, dass du die halt einfach innerhalb von Sekunden schneller mal einfach dir auf den Schreibtisch knallst und so ein bisschen, ah, so das kann ich damit auch machen oder wenn ich jetzt hier die mitten rausnehme und hast du nicht gesehen, ich lerne viel. Du siehst, die Begeisterung ist da. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe, dass wir die Leute jetzt nicht totgesabbelt haben. Aber ey, Leute, Gear of the Dark, you were in for a treat. Genau darum geht es ja. Viele Leute schreiben uns immer, macht mehr Gear, macht mehr Gear. Ich hoffe, ihr habt die volle Dröhnung jetzt gekriegt. Ich habe mich extrem amüsiert, Simon.
Ja, Dito, ist schön, auch mal wieder abzunörden.
Schön, mal wieder abzunörden. Danke für deine Zeit, danke für deine Insights und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wo die Reise hingeht. Wir sollten sowieso, genau wie wir immer so, ey, was gibt's Neues, wir sollten, aber das machen wir ja eh, was hat man Neues an Gear?
Ja.
Das werden wir immer machen, denn das sind die großen Freuden des kleinen Mannes.
So sieht es aus, ja. Wir werden euch bald wieder beglücken.
So sieht's aus. Simon, peace out. Ein frohes neues Jahr. Bleib so geil, wie du bist.
Dito, Dito.
Alles klar. Tschaußen.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.
Da ist er ja, der YOLO-Fürst aus Florida.
Der YOLO-Fürst aus Florida.
Ja.
YOLO, lange nicht mehr gesagt. Ich habe das Wort ja erfunden.
Das wusste ich.
Aber habe ich echt lange nicht mehr gebracht. YOLO. Oh man. So, wollen wir mal kurz klatschen, Simon?
Ja, komm.
Du fängst mal an.
1, 2, 3. Schön laut, bitte.
1, 2, 3.
Nice.
Ich glaube, es war laut genug.